Aus der Bauhütte.
Der Freimaurerinnen-Podcast.
Hallo Antje.
Hallo Barbara.
Du, heute wird unser Podcast ausgestrahlt am 8. März, am Internationalen Frauentag. Und das hat einen hohen Aufforderungscharakter an
dich. Das finde ich auch. Also wir können doch als Freimaurerinnen keinen Podcast machen am 8. März, ohne auf das Thema Frauentag einzugehen.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Häufig wird ja Clara Zetkin als Initiatorin und Erfinderin des Internationalen Frauentags genannt. Aber so ganz stimmt das nicht. Genau gesagt, es ist etwas komplizierter. Beschlossen wurde der Internationale Frauentag ja 1910 auf dem 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkongress in Kopenhagen. Und tatsächlich hat da Clara Zetkin zusammen mit Kate Dunker den Antrag eingebracht, diesen Tag einzuführen. Aber ursprünglich stammt die Idee von der US-Amerikanerin Maywood Simmons und Theresa Malkiel, die in den USA den ersten National Women's Day eingeführt hat und organisiert hat und diese Idee mit nach Kopenhagen gebracht hat. In Deutschland ist das aber offenbar noch nicht überall hindurchgedrungen. Wenn man so in der Literatur guckt, dann schon. Aber es wird eigentlich immer wieder in Deutschland Clara Zetkin als Initiatorin genannt. Und das war mir wichtig, dass wir das am Anfang mal ein bisschen abräumen.
Ja, und es ist in Deutschland ja auch viel auf der Agenda am 8. März. Es gibt viele Veranstaltungen, viele Frauengruppen, die da besondere Dinge organisieren, Aufmerksamkeit erreichen. Und wir haben ja auch in unserem Bundesland Berlin seit einigen Jahren einen Feiertag am 8. Mai, richtig?
Am 8. März, ja genau.
Und das ist doch eine hervorragende Gelegenheit, mal ein paar Frauen in den Blick zu nehmen, die Freimaurerinnen gewesen sind und die wir vielleicht gar nicht so gut kennen wie den ein oder anderen männlichen Freimaurer. Wir finden zum Internationalen Frauentag, ist das eine hervorragende Idee, hier auch die Frauen einmal etwas genauer anzuschauen. Gibt es denn bekannte Frauen, die Freimaurerinnen waren?
Ja, also man muss allerdings wirklich etwas tiefer in die Recherche einsteigen und schauen, denn häufig wird das, wenn überhaupt, nur in so einem Nebensatz erwähnt, dass diese Frauen auch Freimaurerinnen gewesen sind. Das scheint in der Recherche oder in der Untersuchung der Frauengeschichte bisher keine so große Rolle zu spielen, wie wir das zum Beispiel bei den Männern feststellen, wo wir ja häufiger von bekannten Persönlichkeiten wissen, dass sie Freimaurer waren. Aber kommen wir mal zu ein paar Beispielen. Es gibt nämlich eine ganze Reihe. Ich würde gerne anfangen mit Elizabeth Aldworth, die man auch als Lady Freemason im Netz findet. Die ist im 17. Jahrhundert geboren, also vermutlich 1693 und ist 1773 gestorben. Da gibt es etwas abweichende Angaben in verschiedenen Quellen. Jedenfalls war sie die erste Frau, die angeblich initiiert worden ist in die Freimaurerei. Und sie war die Tochter von Arthur St. Leger, dem ersten Viscount von Donegal, und ist in Irland, also im County Cork, in die Freimaurerei initiiert worden. Und man könnte vielleicht sagen, dass das nicht ganz freiwillig passiert ist, also eher ein Unfall war, denn sie hatte zufällig eine freimaurerische Veranstaltung von der Bibliothek aus belauscht und dort wurde sie auch entdeckt. Und um das freimaurerische Geheimnis zu wahren, wurde sie daraufhin in die Loge ihres Vaters aufgenommen und somit die erste Freimaurerin in einer Männerloge.
Also man liest, wenn man sich dafür interessiert, für Frauen und Freimaurerei sehr schnell was von ihr oder über sie. Ich frage mich dabei immer, ja, ist das eine Kuriosität gewesen damals? Und alle sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass Freimaurerei eigentlich so richtig doch nichts ist für Frauen. Sonst hätte es wahrscheinlich nicht noch so lange gedauert, bis es dann auch Frauenlogen und gemischte Logen gegeben hätte. Aber man hat immer die eigenen Regeln konsequent eingehalten an der einen Stelle, an der anderen Stelle war es dann nicht möglich. Aber sie schien für lange Zeit, jedenfalls von der wir wissen, die einzige Frau gewesen zu sein. Eine Frau, etwas später, geboren 1828, gestorben 1894, war Maria oder Marie de Rheims, eine Französin, eine Schriftstellerin, Humanistin, Frauenrechtlerin, die mit Georges Martin den Droit Humain, also eine französische gemischte Großloge, gegründet hat. Und sie ist eine bekannte Literatin. Sie war mit einer Vielzahl von Vorträgen unterwegs. Sie war engagiert für Frauenrechte und hat die Bildung von Frauen gefördert und war da sehr aktiv. Und natürlich auch für das Frauenwahlrecht, was ja damals immer noch ein Ziel war, was viele Frauenrechtlerinnen unermüdlich verfolgten, hat sie sich sehr stark eingesetzt und gehörte, vielleicht das auch eine Kuriosität, zu einer von den symbolischen Bewerberinnen bei der Wahl von 1885 in Paris.
Ja, das ist mir bei der Recherche sowieso aufgefallen, dass viele Frauen im 19. Jahrhundert, die ich gefunden habe, dass sie Freimaurerinnen gewesen sind, in der Tat auch im Bereich des Frauenwahlrechts, Erringen des Frauenwahlrechts aktiv waren, die teilweise selbst zu den Suffragetten gehörten, ihre Zeitschriften herausbrachten oder zumindest mit diesen gut bekannt waren. Das ist bestimmt so eine Zeitgeisterscheinung auch, dass diese Frauen natürlich mit anderen aktiven Frauen zu der damaligen Zeit vernetzt waren. Gut, dann komme ich jetzt vielleicht noch zu einer Frau, von der allgemein bekannter ist, dass sie auch Freimaurerin war, nämlich Josephine Baker, die berühmte Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin, geboren in Missouri, am 3. Juni 1906 und verstorben ja erst 1975 in Paris. Die gebürtige US-Amerikanerin bekam 1937 die französische Staatsbürgerschaft, sodass man sie immer ganz stark eben auch mit Frankreich assoziiert und sicherlich aufgrund der zahlreichen Bilder, die von ihren Auftritten, von ihren spektakulären Revue-Auftritten bekannt sind, bringt man sie eben eher als Tänzerin und Sängerin in Erinnerung. Aber sie war viel, viel mehr. So gehörte sie im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel der Résistance an und war Mitglied der Streitkräfte des Freien Frankreichs. Als Pilotin flog sie da verschiedene Einsätze, sowohl im Kampf als auch im medizinischen Bereich und entwickelte sich früh auch aus eigenen Erfahrungen der Diskriminierung zu einer Kämpferin gegen Rassismus. Und das zeigte sich zum Beispiel auch darin, dass sie in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung aktiv war und ganz persönlich auch ein Statement gegen Rassismus abgegeben hat, indem sie 12 Waisenkinder adoptierte, ganz unterschiedlicher Hautfarbe, sowohl Asiaten als auch Südamerikaner, EuropäerInnen und KanadierInnen. Und von daher eine ganz schillernde Person, die auf diese Weise auch den Begriff Regenbogenfamilie, der ja heute in anderem Kontext verwendet wird, geprägt hat. Und 1960 wurde Josephine Baker Mitglied der Freimaurer Nouvelle Jérusalem.
Ja, eine Frau mit vielen Facetten, über die wir immer nur auch ein kleines Fensterchen kennen in der Regel, wenn wir ihren Namen hören. Ja, eine weitere Französin. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass wir häufig Französinnen finden, wenn wir beginnen, nach Freimaurerinnen zu suchen. Die bekannte Persönlichkeiten waren. Auch heute, du sagtest gerade, Josephine Baker war auch Mitglied einer Loge der französischen Frauengroßloge Grand Loge Féminine de France. Es gibt heute in Frankreich 14.000 Freimaurerinnen. In Deutschland sind es im Vergleich 600. Das heißt, alleine, wenn man auf die Zahlen guckt, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, hier Personen aus der oder Frauen aus der Zeitgeschichte zu finden, sehr viel höher, wenn wir nach Frankreich schauen, als wenn wir zum Beispiel uns in Deutschland bewegen.
Auf jeden Fall.
Okay, also eine weitere Französin, das ist Madeleine Pelletier. Sie lebte von 1874 bis 1939. Sie war Ärztin und Psychiaterin und eine einflussreiche französische Feministin und Sozialistin. Sie hat sich eingesetzt für Geburtenkontrolle, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch und, wie auch schon andere jetzt aus unserer Liste, auch für das Frauenwahlrecht. Sie war aktive Freimaurerin und Feministin. Sie hielt Vorträge, schrieb Artikel und so weiter und hat sich vor allem für das Frauenwahlrecht eingesetzt, jetzt will ich es vielleicht nochmal so zusammenfassen, und hat sich nach dem Krieg sehr stark auch um Soldaten gekümmert und sich für Frauen und Frieden eingesetzt.
Ja, wir haben jetzt bei der Auswahl der Frauen so ein bisschen geschaut, dass wir jetzt nicht nur zum Beispiel Französinnen erwähnen, denn die Freimaurerei ist ja ein weltweit tätiger Bund und dementsprechend gibt es zahlreiche, die wir hätten jetzt hier auch noch erwähnen können, zum Beispiel Gabriela Mistral, eine chilenische Schriftstellerin, die 1889 geboren wurde und bis 1957 gelebt hat und die für Chile als Diplomatin tätig war, aber auch für ihre, also sie hat zahlreiche Prosaschriften, aber auch Gedichte geschrieben, und für ihre Gedichte hat sie 1945 zum Beispiel den Literaturnobelpreis erhalten und ist also eine in Chile extrem bekannte Literatin, nach der auch diverse weltweit verliehene Preise vergeben werden und ist dort sehr, sehr bekannt. Bei uns vielleicht nicht ganz so, aber es ist also tatsächlich so, dass wir auf den verschiedensten Kontinenten Freimaurerinnen finden oder bekannte Frauen finden, die auch Freimaurerinnen gewesen sind. Und wir wollten sowohl so einen leichten zeitlichen Überblick geben, als auch eben diese Vielfalt wiedergeben. Deshalb haben wir ganz individuell jetzt und keineswegs repräsentativ einfach mal ein paar Freimaurerinnen herausgegriffen.
Und ich fühle mich inspiriert, weil ich werde mal schauen, ob ich ein paar Gedichte von Gabriela Mistral finde. Ich habe bisher noch nichts von ihr gelesen.
Also sie hat sich sehr stark mit Liebe, Tod, Beziehung in ihren Gedichten und Schriften auseinandergesetzt. Und das lohnt sich ganz bestimmt.
Also die großen menschlichen Themen, die wir ja auch in der Loge immer wieder haben.
Genau.
Ja, sehr schön. Diese Auseinandersetzung mit Vorbildern, mit Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, zumindest in Teilbereichen des Lebens, halte ich für sehr interessant, gedankenanregend, inspirierend. Und wir haben immer wieder als Frauen ja auch das Thema, dass uns bewusst ist, dass wir viel zu wenig wertschätzen, wer alles schon vor uns gewesen ist, wer was geleistet hat. Und wir kennen viel zu wenig Namen von Frauen, auf deren Leistungen wir heute aufbauen und unser Leben gestalten. Und wir wollen diesen Beitrag auch verstanden wissen als einen Beitrag zum Thema Say Her Names.
Ja, ganz wichtig. Ich denke, das ist bei uns extrem wichtig, um unsere Zukunft zu gestalten, auch die Heldinnen unserer Vergangenheit zu kennen. Nichtsdestotrotz frage ich mich immer, wenn wir über berühmte Freimaurer und Freimaurerinnen reden, ist das eigentlich sinnvoll, diese Persönlichkeiten als Freimaurerinnen, Freimaurer zu labeln? Ist das hilfreich für unseren Bund? machen wir möglicherweise die Personen sozusagen ganz ungewollt zu Kronzeugen der freimaurerischen Werte. Also so wichtig ich das finde, Leistung von Frauen und all die Heldinnen hervorzuheben, desto schwieriger finde ich es auf der anderen Seite auch, denen eben dieses Etikett Freimaurerinnen zu verpassen.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage, die wir sehr unterschiedlich diskutieren können. Wir kennen das ja alle aus der, zum Beispiel das Kölner Logenhaus, der wunderschöne Raum mit dem großen Wandbild und um den Fries herum laufen ganz viele Namen von männlichen Freimaurern aus der Geschichte, die auch Künstler, Literaten, Politiker, Philosophen waren, was auch immer, jedenfalls bekannte Persönlichkeiten, die dort als Freimaurer gelistet werden. Waren sie jetzt Freimaurer, weil sie bekannte Persönlichkeiten waren? Waren sie einzigartig in ihrem Leistungsvermögen auf ihrem jeweiligen Gebiet, weil sie Freimaurer waren? Waren sie jetzt, wofür waren sie eigentlich berühmt und wie hängt das zusammen? Da kann man natürlich trefflich diskutieren drüber. Ich möchte auch gar nicht so eine Meinung hier zu vertreten. Ich habe mich früher immer gefragt, warum man mir immer Verstorbene vorhält, um mich heute für Freimaurerei zu begeistern, also als ich begonnen habe, mich dafür zu interessieren. Ich habe aber einen Punkt, den würde ich gerne in diese Diskussion mal einbringen. Und das ist, wenn wir heute, stell dir mal vor, du hättest heute ganz viele bekannte Menschen, Prominente, die Freimaurer sind und das auch öffentlich vertreten. Dann hätte doch die Freimaurerei für viele einen ganz anderen Stellenwert oder ein anderes Etikett, nämlich statt gestrig, unbekannt, vielleicht ein, oh, das scheint ja interessant zu sein, wenn sich auch Person XY dafür interessiert. Das gucke ich mir auch mal an.
Ja, auf jeden Fall. Also das fände ich natürlich wunderbar, wenn wir aktuelle Persönlichkeiten, die wir bemerkenswert finden, also dass die vielleicht als Türöffner in den Kosmos der Freimaurerei dienen könnten. Das wäre natürlich wirklich sehr erfreulich, denn wenn ich jetzt nochmal zurückblicke auf die Frauen, die wir vorgestellt haben, da sehen wir tatsächlich bei vielen die freimaurerischen Werte auch in ihrem Leben wieder. Und die freimaurerischen Werte in unserem stärker in unsere Gesellschaft hineinzutragen, ist ja genau das, was wir möchten. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir diesen Podcast machen, um das einfach bekannter zu machen.
Und wir wehren uns ja normalerweise dagegen, zu pauschalieren und Gruppen gemeinsam zu bewerten. Das sollten wir dann auch nicht tun, wenn wir über Freimaurer oder Freimaurerinnen der Geschichte sprechen, denn auch diese Menschengruppe als ein homogenes Ding zu bewerten, zu beurteilen, ist sicherlich falsch. Ne? Ja. Da gibt es auch individuell unendlich viele Unterschiede. Aber dieses Role Model, die Möglichkeit, aha, da ist jemand, der interessiert sich für diese Werte, die spielen offensichtlich in dessen Leben eine Rolle oder in deren Leben eine Rolle. Und das zeigt sich auch in einer Mitgliedschaft in einer Freimaurerinnenloge, finde ich schon gut.
Ja, auf jeden Fall. Und wir werden ja durchaus auch darauf hingewiesen, dass ein Stück weit der Leumund unserer Loge oder der Ruf unserer Loge auch von unserem persönlichen Ruf abhängt. Und von daher finde ich das natürlich schon gut, wenn dann Personen, die ich jetzt auch als Vorbilder vielleicht wahrnehme, ein Vorbild in dieser Hinsicht sein könnten.
Absolut. Oder andersrum, es sind dann ja die besten Werbeträger für die Freimaurerei, weil sie mit ihrem ausgezeichneten Ruf, den sie sich als Menschen erarbeitet haben, natürlich auch in anderen Lebensbereichen als in ihrer Loge, für uns einen ganz hervorragenden Ruf produzieren.
Genau. Deshalb drängt sich mir jetzt natürlich sofort die Frage auf, wo sind denn bei uns die in Deutschland die Freimaurerinnen, die wir da vielleicht als Vorzeigefrauen haben. Also gibt es da bekannte oder unbekannte Heldinnen auch in der deutschen Freimaurerei?
Ja, selbstverständlich haben wir viele Frauen, ohne die heute die Logen in der Zahl, in der Art, wie wir sie haben, nicht vorstellbar sind. Mhm. Unsere Tradition in der Frauengroßloge geht zurück auf die Zeit nach dem Krieg und seitdem, wir sind heute 600, ja, seitdem hat es viele gegeben, die mitgewirkt haben am Aufbau, aber als Personen, als einzelne Personen bekannt sind doch kaum welche, mhm. überhaupt welche, frage ich mich gerade.
Ja, ich habe versucht, das zu recherchieren und habe tatsächlich nur auf der Seite der französischen Frauengroßloge Christa von Puttkammer gefunden, mhm. als bekannte deutsche Freimaurerin. Und zweifellos hat sie, dadurch, dass sie uns zahlreiche Schriften zur Freimaurerei hinterlassen hat, gerade die Anfangsjahre der femininen Freimaurerei in Deutschland stark mitgeprägt.
Ja, vielleicht sollte uns das zu denken geben, wenn schon unsere befreundete Großloge in Frankreich unsere Schwestern würdigt auf ihren Webseiten. Vielleicht sollten wir mal anregen, dass wir uns selber mit den gestaltenden Frauen mhm. dieser Zeit mal beschäftigen und unsere eigene Geschichte auch in Form von Biografien und Persönlichkeiten schreiben.
Ja, das fände ich eine ganz tolle Anregung, denn uns ist ja allen total bewusst, wie wichtig Vorbilder sind.
Absolut.
Und das fände ich absolut angemessen. Und wenn wir überlegen, seit unserer Gründungsgeschichte, finde ich, ist die Zeit jetzt auch reif. Mhm. Gerade diesen Frauen, die ja erhebliche Arbeit und Kosten auf sich genommen haben, um in Deutschland die Freimaurerei zu etablieren, auch entsprechend zu würdigen.
Ja.
Und das führt uns eigentlich direkt zu unserer immer noch neuen Rubrik, mhm. nämlich zu Fragen rund um die Freimaurerei. Und da haben wir die Frage gefunden, seit wann gibt es eigentlich Frauenlogen in Deutschland?
Ja, Frauenlogen in Deutschland gibt es seit, jetzt kommt es drauf an, welches Datum man nimmt. Mhm. Fangen wir andersrum an. Die erste Frauenloge in Deutschland wurde gegründet 1949 im Nachkriegs-Berlin. Offensichtlich waren Brüder damals der Ansicht, dass auch Frauen Zugang zur Freimaurerei bekommen sollten. Und die Frauen in Berlin waren so zahlreich von ihrem Interesse her und so geschickt in der Zusammenarbeit mit den Brüdern, dass sie es geschafft haben, eine florierende Loge aufzubauen. Die hieß am Anfang auch noch nicht Loge, sondern Zirkel. Und mhm. so. Man musste sich in vielen Dingen dann von den Brüdern unterscheiden, um keine politischen Verwicklungen und Konflikte zu bekommen. Das Nachkriegsdeutschland-Berlin war natürlich ein kompliziertes Umfeld. Es gab die Zonengrenze, es gab die geteilte Stadt, es gab die Unterbrechung des Verkehrs nach Westdeutschland. Also wenn man diese Wege zurücklegen wollte, das war aufwendig, langwierig und nicht jedem so möglich. Es gab keine Schnellzugverbindungen, mhm. keine Billigflieger und alles, was uns vielleicht heutzutage so normal erscheint. Und es hat deshalb bis in die 70er Jahre gedauert, bis Frauen aus Westdeutschland erstens den Kontakt gefunden haben zu diesen Frauen in Berlin. Und zweitens so motiviert waren, selber eine freimaurerische Reise anzutreten, dass sie sich dann ins Auto gesetzt haben, in der Regel zu mehreren, mhm. und den weiten Weg nach Berlin auf sich genommen haben, durch die Zonengrenze, über die Transitstrecken, um sich dort vorzustellen und dafür zu werben, dass man sie doch aufnehmen möge in die Loge. Es war relativ zeitgleich, waren es Frauen damals aus dem Raum Düsseldorf und aus dem Raum Wetzlar, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und das hat dazu geführt, dass 1982 in Wetzlar und in Düsseldorf zwei Frauenlogen gegründet wurden. Und alle diese Frauen, die zu dem Zeitpunkt dann an der Gründung beteiligt waren, die sind alle für längere Zeit einmal im Monat nach Berlin mhm. gefahren, haben sich dort aufnehmen lassen, haben sich dort instruieren lassen und so weiter, bis sie dann irgendwann so weit waren, dass sie diese Logen gründen konnten in Wetzlar und Düsseldorf.
Ja, und wenn man sich dann nochmal überlegt, was für ein Aufwand dahinter ist, dann war das wirklich ein heldenhafter Einsatz, finde ich. Das muss ja von so großer Überzeugung und Strahlkraft gewesen sein, dass man das auf sich genommen hat. Und das finde ich nach wie vor unglaublich beeindruckend, mit welchem Elan und welcher Tatkraft diese Frauen, unsere Vorgängerinnen letztendlich, das auf sich genommen haben.
Ja, absolut irre. Viel Zeit, viel Geld, viel Energie, die in diesen Aufbau reingewandert ist. Also das wäre schon toll, wenn wir auch diese Geschichte etwas mehr publik machen würden, auch anhand von einzelnen Personen. Also ich fände das ganz, ganz toll.
Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch eine absolute Erfolgsgeschichte ist. Wir haben inzwischen in Deutschland über 30 Logen und das geht alles auf die Berliner Ursprungsloge von 1949 zurück. Und von daher ist das eine ganz tolle Sache, dass diese Frauen so vielen Frauen in Deutschland die Möglichkeit gegeben haben, jetzt in Logen organisiert zu arbeiten.
Genau, also es ist natürlich, je mehr Logen schon vorhanden sind, umso leichter ist es, neue zu gründen. Und mittlerweile gibt es Logen in fast allen Bundesländern. Ich glaube, da Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige, in dem aktuell noch keine Frauenloge existiert.
Also starke Aufforderung, sich da zu kümmern und etwas zu machen von hier aus.
Ja, und es ist nach, also als es diese drei Logen dann gegeben hat, Berlin, Düsseldorf und Wetzlar, haben die sich zusammengetan und haben eine Großloge gegründet. Dann ist kurz darauf noch die Loge in Mannheim dazugekommen, die einen eigenen Entwicklungsweg hatten. Und dann sind weitere Logen gegründet worden. Ab den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging das dann immer schneller. Mhm. Und heute sind wir eben bei deutlich über 30. Und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Und die Kunst ist immer, neue Logen zu gründen, ohne dabei die Logen, die bei der Gründung zu unterstützen, über Gebühr zu schwächen.
Genau, denn das kann ja nicht unser Interesse sein, dass man dann eine andere Loge durch eine Neugründung gefährdet. Genau. Mhm. Wir sind unseren Hörerinnen und Hörern noch eine andere Sache schuldig, denn wir hatten ja darum gebeten, uns Vorschläge zu machen, wie wir diese neue Rubrik, die wir gerade bespielt haben, nennen wollen. Und herauskristallisiert haben sich jetzt zwei Vorschläge, und zwar einmal der Stein des Anstoßes und der andere Vorschlag, ganz anders, Frau Maurers Almanach. Was sagst du dazu?
Ja, ich bin erstmal ganz begeistert, wie viele tolle Vorschläge wir insgesamt auf dem Zettel hatten. Das war wirklich toll. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben und uns auch noch was zugerufen haben. Das hat uns immer wieder gedanklich auf ganz neue Spuren gebracht. Diese beiden Vorschläge sind jetzt die engste Wahl und wir sind unentschieden und wollen aber jetzt nach wie vielen Monaten jetzt mittlerweile auch das Thema mal abschließen und unserer Rubrik einen Namen geben. Also bitte entscheidet ihr das doch mal, für welchen dieser beiden Vorschläge seid ihr denn, und schickt uns dazu euren Favoriten und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt und wie diese Rubrik dann heißen wird.
Ja, und wenn das jetzt zu schnell gegangen ist für das Voting, nenne ich gerne nochmal beide Vorschläge. Stein des Anstoßes oder Frau Maurers Almanach.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich auch.
Ich finde beides cool.
Mhm, auf jeden Fall. Wir freuen uns auf den nächsten Monat. Bis dahin verabschieden wir uns und lasst uns gerne eine Bewertung da oder ein paar Sterne in eurem Podcatcher. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Alles Liebe zum Internationalen Frauentag, sagen Barbara
und Antje. Tschüss.
Tschüss.